Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die frühen Würmer werden dann doch meistens von den weiblichen Vögeln gefangen. Bei Menschen und auch bei Tieren kann man das beobachten. Warum eigentlich? Außerdem schauen wir auf Do-it-yourself-Impfstoffe gegen das Coronavirus, die Wissenschaftler abseits von großen Forschungslabors entwickeln und sich auch gleich selbst spritzen. Sophie Stiegler ist am Mikrofon. Hallo. Zuerst werfen wir aber einen kurzen Blick auf die täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen. Die schwanken zurzeit so um die 2000 in Deutschland, sind ein bisschen gestiegen. Damit kommen die Behörden und die Krankenhäuser klar. Noch, denn es ist ein fragiles Gleichgewicht. Wo die empfindlichen Punkte liegen, an denen es umschlagen kann und wir ganz schnell die Kontrolle verlieren können, das hat Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation zusammen mit ihren Kollegen modelliert. In der Studie, die noch nicht begutachtet ist, da ist ein kleines Piktogramm drin, ein Eisberg, bei dem ist ein Teil über dem Wasser, der ist sichtbar, aber ein noch viel größerer Teil liegt unter der Wasseroberfläche. Und dieser versteckte Teil des Eisbergs, der steht für die Menschen, die nicht wissen, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind oder dies vielleicht auch nicht kümmert. Und all diese Menschen gehen also womöglich munter weiter unter Leute und verbreiten das Virus. Und ich könnte vielleicht auch dazu gehören, ohne es zu wissen. Genau diese Gruppe ist enorm wichtig, sagt Viola Priesemann. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was können wir uns in dieser Pandemie erlauben, wenn wir nicht die Kontrolle verlieren wollen?
Das haben wir eben in unserer Studie angeschaut und wir haben gefunden, dass im Prinzip wir uns relativ viel Freiheit in unserem normalen Verhalten gönnen können, wenn denn die Kontaktnachverfolgung gut und zügig und schnell funktioniert.
Das ist so ein bisschen das Vorbild Singapur oder vielleicht auch Südkorea. Ne? Man hat eine extrem effiziente, ich sag mal, Maschinerie rund um Corona, also Leute, Infizierte zu entdecken und dann auch zu isolieren. Dafür hat man ziemlich wenige Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung.
Genau, aber diese in der Realität ist die Kontaktnachverfolgung nie perfekt. Die Quarantäne und die Isolation ist nie perfekt. Und das haben wir in unserem Modell eben angeschaut und haben uns angeschaut, in welchen Bereich schafften die noch abzudecken. Und mit unserem alltäglichen normalen Verhalten haben wir jetzt gezeigt, können wir theoretisch es uns leisten, fast zwei Personen anzustecken. Nicht nur eine, sondern fast zwei. Und das schafft das Gesundheitsamt dann im Prinzip noch einzufangen. Das reicht nicht, um Covid, was ja normal eine Basisreproduktionszahl von 3 bis 4 hat, komplett einzufangen, aber es kommt uns extrem entgegen. Es bedeutet, dass wir eigentlich unsere Kontakte oder vor allen Dingen das Risiko von Ansteckungen nur etwas reduzieren müssen.
Okay, also falls die Gesundheitsämter wirklich sehr, sehr gut arbeiten, dann dürfte man theoretisch zwei Personen anstecken, aber auch nur, das gilt nur für die Personen, die nichts von ihrer Infektion wissen. Die Gesamtzahl der Personen, die jeweils von einem Infizierten angesteckt werden, die darf trotzdem nicht über 1 steigen, sonst haben wir letzten Endes wieder einen rasanten Anstieg. Aber 2 ist auch noch mal weniger, als man erwarten würde, wenn man sich jetzt als Infizierter komplett normal verhält. Also da geht man ja davon aus, dass bei SARS-CoV-2, dass man ja so grob gut drei Personen ansteckt. Das heißt, man muss sich schon auch ein bisschen einschränken. Man darf nicht einfach weiter so leben wie bisher.
Genau, man entweder einschränken und ich denke, da muss auch jede Person schauen, wo man sich da selber im Leben am besten einschränken kann. Sei es das Tragen von Masken, sehr vorsichtig sein, wenn man Symptome hat, dass man auch wirklich zu Hause bleibt, auch vorsorglich schon mal zu Hause bleibt. Vielleicht die Veranstaltungen etwas kleiner wählen, als sie vor Corona gemacht worden sind. Das sind ja alles Beiträge, wo jede einzelne Person schauen kann, was der einzelnen Person am leichtesten fällt.
Zurzeit geht der Wunsch ja eher, würde ich sagen, stark zu noch mehr Lockerungen. Und vielleicht gibt es auch so eine gewisse Maßnahmenmüdigkeit. Und jetzt hat man die Geburtstagsfeier halt schon so oft verschoben. Und jetzt möchte man irgendwie doch eigentlich gerne noch feiern. Und dann steht auch noch der Winter an, der es dem Virus ja eher leichter macht. Also welche Faktoren sind da entscheidend, wenn man wirklich verhindern will, dass die Zahlen jetzt durch die Decke gehen?
Ich finde, also ich kann das total nachvollziehen, dass man jetzt diesen Sommer und jetzt auch gerade diese wunderschönen warmen Tage nochmal nutzen möchte. Auf der anderen Seite sollte man sich wirklich bewusst sein, solange die Anzahl Neuinfektionen so niedrig sind, dass die Gesundheitsämter sie gut nachvollziehen können und nachverfolgen können, können wir uns viel, viel mehr Freiheiten gönnen. Wenn da jetzt zu viele Infektionsketten sind, dann kommen die Gesundheitsämter überhaupt nicht mehr dagegen an. Und das führt wirklich zu einem Kipppunkt, zu einem selbstverstärkenden Effekt. Dann fällt diese sehr effiziente Maßnahme zur Eindämmung weg. Und dann ist es ist viel, viel, viel schwieriger, die Zahlen unter Kontrolle zu behalten. Und ab irgendeinem Punkt sind dann auch die Tests überlastet. Also in Deutschland haben wir ja maximal 1,4 Millionen Tests pro Woche. Und das ist wirklich ein oberes Maximum. Im Idealfall sollten diese Tests ja auch so schnell wie möglich kommen. 1,4 Millionen Tests pro Woche bedeutet, eine Person kann sich ja nicht mal einmal im Jahr testen lassen.
Wie sieht es denn mit Großveranstaltungen aus? Ich glaube, ich kenne Ihre Antwort, aber ich frage trotzdem.
Die sind natürlich besonders schwierig, weil das die Events sind, wo eine Person möglicherweise sehr viele andere Personen anstecken kann. Bis man merkt, dass auf dieser Großveranstaltung jemand war, der Träger war, muss vielleicht erstmal eine andere Person positiv getestet werden. Das dauert ein paar Tage. Das heißt, man verliert Zeit. Man verliert wirklich wertvolle Zeit. Dann geht man von dieser Person rückwärts auf die Großveranstaltung. Und dann, wenn das eine Großveranstaltung, sagen wir, von 1000 Personen war, wie lange braucht das Gesundheitsamt, um all diese Personen und dann auch noch deren Kontakte zu kontaktieren? Da verliert man Zeit. Und in der Zeit schafft man eventuell gar nicht mehr diese Eindämmung, sondern da sind schon eventuell so viele Ketten außer Kontrolle weitergelaufen, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Also eigentlich ist das A und O, auch solche Superspreading-Events von vornherein zu vermeiden. Dann braucht man sie ja auch nicht einfangen.
Also streng genommen ist ja auch sowas wie Schule ein Superspreading-Event, zumindest ein potenzielles. Was sagen Sie denn, können zumindest dort vielleicht flächendeckende Tests helfen, dass man eben, ne, alle spucken morgens dann in einen Napf und man macht dann irgendwie, ne, poolt 10 Proben zusammen und guckt dann, okay, ist da jemand dabei, und wenn man ein positives Ergebnis hat, testet man nochmal nach und kann dann relativ schnell die Klasse dann nach Hause schicken zum Beispiel.
An sich würde natürlich mehr Testen immer mehr helfen. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie viel Kapazität hat man und wo setzt man die am allerbesten ein? Was wir in unserer Studie gesehen haben, ist, dass das Kontaktnachverfolgen eigentlich die effizienteste Art und Weise ist, die Tests einzusetzen. Zumindest wenn die Fallzahlen insgesamt niedrig sind. Am zweiteffizientesten ist es dann eigentlich zu schauen, ob jemand überhaupt Symptome hat. Und am dritteffizientesten ist es erst, wirklich zufällig zu testen, wenn da gar kein Verdacht besteht, dass da ein Risiko ist. Das heißt, wenn man eine begrenzte Zahl von Tests hat, muss man sich sehr gut überlegen, wo man sie einsetzt. Und da sollte die Kontaktnachverfolgung klar eine Priorität haben.
Die Gesundheitsämter können viel schaffen in der Corona-Pandemie, aber ganz ohne Einschränkungen für die Bevölkerung geht's leider nicht. Das sagt Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Die Corona-Lage wäre natürlich eine komplett andere, wenn man denn endlich einen Impfstoff hätte. Einige große Tests mit Zehntausenden Probanden laufen, aber das dauert. Und es gibt Wissenschaftler in den USA, die sagen, nö, so lange will ich eigentlich nicht warten. Da mache ich halt meinen eigenen Impfstoff. Den probieren sie dann gleich an sich selbst aus und vielleicht auch noch an Familie, Freunden und Bekannten. Michael Lange beobachtet die Szene der DIY-Wissenschaftler schon länger. DIY, das steht für Do-It-Yourself, also Wissenschaft zum Selbermachen. Michael, wie kann ich mir das vorstellen? Da sitzt jemand in seiner Garage und kippt jetzt die Viren von einem Glas ins nächste.
Na, ganz so einfach ist es doch nicht. Da haben sich immerhin 23 recht renommierte Wissenschaftler in Boston zusammengetan und haben eine Kooperative zur schnellen Impfstoffentwicklung, so haben sie das genannt, gegründet. RedVac ist die Abkürzung. Und dann einfach ein molekularbiologisches Labor angemietet. Kein Unilabor, sondern wirklich eines auf dem freien Markt mit so einer Standardausrüstung für Molekularbiologie und Biochemie. Allerdings kein Hightech, also keine Arbeit mit Zellkulturen oder Viren. Und dort haben sie einen Impfstoff entwickelt und auch schon in kleinen Mengen hergestellt. Und dann haben sie den auch zur Verfügung gestellt, nachdem sie ihn selbst ausprobiert haben, an Freunde und Bekannte. Und zu diesen Wissenschaftlern, die da mitmischen, gehört unter anderem George Church. Der ist ein richtiger Star in der synthetischen Biologie. Manche sagen aber auch eher ein Gentechnik-Cowboy, also der fällt immer wieder auf. Der ist jetzt aber abgetaucht und lässt mitteilen, dass für diese ganze Arbeit definitiv keine Universitätslabore gebraucht wurden. Und die Uni habe damit nichts zu tun, denn er ist eigentlich Universitätsforscher.
Was ist das für ein Impfstoff, der da produziert wird? Ist der vielleicht sogar richtig gut und schützt?
Das weiß man nicht. Also er besteht aus verschiedenen Oberflächeneiweißen des Coronavirus SARS-CoV-2. Und die kennt man auch. Das sind diese Spikes, das sind die Stachel, die man auch immer auf den elektronenmikroskopischen Bildern sieht. Mhm. Und bei denen setzen auch die meisten der konventionellen Impfstoffprojekte an. Und hier wird einfach so eine Art Mischung aus diesen Stachelpeptiden, so heißt das, hergestellt. Das ist ein Totimpfstoff. Totimpfstoff deshalb, weil kein lebendes Virusmaterial verwendet wird. Es ist einfach so eine Mischung und die kann durchaus erfolgversprechend sein. Also viele der offiziellen, immerhin 200 Impfstoffprojekte, verfolgen den gleichen Weg. Nur RedVac will eben sehr viel schneller sein, weil man auf die ganzen Überprüfungen und Wirkungsnachweise einfach verzichtet.
Ja, das geht natürlich schneller, aber dann weiß man ja auch gar nicht, ob vielleicht wirklich ein wirksamer Impfstoff dabei rausgekommen ist. Ist es denn wirklich so einfach, diese Entwicklung, dass das jeder selber machen kann?
Jeder natürlich nicht. Also das sind wirklich Fachleute. Da steckt eine Menge Expertise dahinter. Aber es ist dann doch wieder erstaunlich einfach. Also so richtiges Hightech mit Hochsicherheitslabor ist da wirklich nicht notwendig. Die Arbeit mit Peptiden oder mit Erbmolekülen wie DNA und RNA, die ist in den letzten Jahren immer einfacher geworden. Und diese Peptide, die so aussehen wie diese Spikes auf dem Virus, die kann man einfach chemisch, biochemisch zusammenbauen aus Aminosäuren. Und das Rezept dazu, das haben die Forscher dann auch mal gleich ins Internet gestellt und sagen, das kann jetzt jede Arztpraxis machen, im Grunde kein Problem. Vor allen Dingen denken Sie dabei an solche Biohacker-Labore oder Biohacker-Spaces, wie es in den USA heißt. Da kann man kleine Experimente selbst durchführen und da kann man sich dann was zusammenmixen, auch einen Impfstoff.
Mhm. Aber ist dann dieser Impfstoff nur für sich selbst gedacht oder vielleicht für die Familie oder wollen Sie damit wirklich, ich sag mal, die Welt erobern?
Also Sie wollen damit zumindest kein Geld verdienen, das versichern Sie immer wieder und sagen auch erstmal für Freunde und Bekannte und wir gucken wir mal, wenn es gut läuft, dann wollen wir das eben, dass das möglichst viele Leute machen. Dahinter steckt nämlich eine richtige Philosophie von dieser DIY-Biologie, also Do-It-Yourself. Und die sagt, jeder Mensch soll Zugang haben zu Zukunftstechnologien. Das ist ganz ähnlich wie bei den Hackern, die ja auch die Computertechnik verallgemeinern wollen, dass jeder da Zugang hat und dass das nicht den Konzernen überlassen wird oder den Universitätsinstituten, sondern dass das eine breite Bewegung ist. Und die Biohacker sagen oft auch, unser Vorbild ist der Chaos Computer Club in Deutschland. Die machen das, die machen wirklich, die überprüfen die Industrie und fühlen denen auf den Zahn. Und wir wollen auch so eine freie Szene, wo jeder biotechnisch, gentechnisch das machen kann, was er machen will.
Von so viel Freiheit sind aber nicht unbedingt alle Kollegen begeistert. In der Fachzeitschrift Science, da warnt heute eine Medizinethikerin zusammen mit anderen vor solchen DIY-Corona-Impfstoffen. Was ist da die Sorge, die Befürchtung?
Ja, da fehlen doch einfach die Nachweise. Auch Risiken sind natürlich sehr groß, wenn dann irgendwas passiert. Das merkt ja einfach keiner. Und die Kritiker haben wirklich Angst, dass da durch diese unregulierte Verbreitung das Vertrauen in die Impfstoffe wirklich untergraben wird.
Michael Lange über Do-It-Yourself-Impfstoffe. Und warum man nicht unbedingt alles, was man vielleicht technisch hinbekommt, auch tun muss. Und das ist übrigens mein Wecker, also so klingt der. Der klingelt nicht, sondern zwitschert. Das ist eigentlich alles ganz friedlich. Aber ich muss zugeben, das macht das Aufstehen auch nicht wirklich besser, wenn es wirklich früh ist. Ich bin alles andere als eine Frühaufsteherin und insofern anscheinend eher nicht der Normalfall. Ein US-Forschungsteam hat in einer Analyse der bisherigen Studien dazu festgestellt, dass es meistens die Frauen sind, die früher am Tag fit sind. Bei Christine Westerhaus ist das auch so.
Geschlafen. Nachteule oder Early Bird. In unserer Familie sind diese Rollen klar verteilt. Während ich Frühstück für die Kinder mache, schläft mein Mann gern noch eine Runde weiter. Mit Ohrstöpseln natürlich. Denn während neben mir im Schlaf eine Bombe explodieren kann, hört er die sprichwörtlichen Mäuse husten und wird schon beim kleinsten Geräusch wach. Dass Frauen bzw. auch manche weibliche Tiere nachts tiefer schlafen und morgens aktiver sind als Männchen, zeigen auch die Studien, die Garrett Fitzgerald von der Universität von Pennsylvania und sein Team analysiert haben. Die Gründe dafür sieht der Forscher in der Mutterrolle.
Natürlich können wir darüber nur spekulieren, aber all diejenigen, die kleine Kinder haben, wissen, dass es bei vielen Arten vor allem die Aufgabe der Frauen ist, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, dass sich diese Aufgabenverteilung in der inneren Uhr widerspiegelt, dass sie so eingestellt ist, dass Frauen nicht so leicht gestört werden, wenn sie mal Schlaf bekommen, und dass sie ihren Wachrhythmus mit ihren Kindern Kindern synchronisieren.
Dafür spreche auch die Beobachtung, dass sich die innere Uhr bei vielen Frauen nach der Menopause wieder weiter nach hinten verschiebt, so Fitzgerald. Bis zur Pubertät sind Kinder in der Regel schon morgens aktiv. Danach tendierten vor allem Jungs dazu, zu Nachteulen zu mutieren. Nach den Wechseljahren gleichen sich diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern zwar wieder aus, sagt Garrett Fitzgerald. Doch womöglich mache es Sinn, in der Arbeitswelt darauf Rücksicht zu nehmen.
So I think, you know, they may have implications.
Wenn eindeutig belegt ist, dass Frauen und Männer von ihrer Konstitution her für bestimmte Arbeiten besser oder schlechter geeignet sind, macht es Sinn, sie entsprechend zu beschäftigen. Aber solche Entscheidungen liegen nicht bei uns. Wir sind nur diejenigen, die sagen, solche natürlichen Unterschiede im Tag-Nacht-Rhythmus können bedeutend sein.
Frauen könnten sich also in der Frühschicht wohler fühlen, während man Männer gut als Nachtwächter einsetzen könnte. Bislang haben jedoch nur sehr wenige Studien grundlegend untersucht, wie unterschiedlich die inneren Uhren von Frauen und Männern bzw. Weibchen und Männchen ticken. Eine dieser Untersuchungen ergab, Hamsterweibchen verkürzen ihren Tag-Nacht-Rhythmus, wenn Forscher sie in kompletter Dunkelheit halten. Bei Frauen führte ein Verschieben der Schlaf-Wach-Phasen dazu, dass der Körper vermehrt Hormone ausschüttet, die ein Hungergefühl hervorrufen. Am Abend steigt zudem der Spiegel des Schlafhormons Melatonin. Und Frauen schlafen insgesamt länger als Männer. Doch diese geschlechtsspezifischen Unterschiede werden in Studien viel zu selten berücksichtigt, kritisiert Fitzgerald. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die gesundheitlichen Folgen von Schichtarbeit und anderen Störungen der inneren Uhr zu untersuchen.
Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Phänomen in der wissenschaftlichen Literatur sehr bekannt ist, weil es so offensichtlich ist. Doch als wir uns die Studien ansahen, wurde klar, die meisten Forscher hatten ihre Experimente ausschließlich an Mäusen gemacht, männlichen Mäusen. Und wenn doch mal weibliche Ratten oder Mäuse dabei waren, wurden die Ergebnisse nicht für beide Geschlechter getrennt ausgewertet.
In zukünftigen Studien sollten Forscher, die die innere Uhr untersuchen, unbedingt zwischen beiden Geschlechtern trennen, meint Garrett Fitzgerald. Heute fasst er sich an den Kopf, dass er selbst noch nicht früher auf diese Idee gekommen ist.
Männer und Frauen ticken anders, das ist auch bei der inneren Uhr so. Christine Westerhaus hat die Hintergründe gehabt. Den Überblick über Neues in der Wissenschaft hat jetzt Michael Stang. Und gestern Abend hieß es wieder willkommen an der Harvard University zu einer ziemlich ungewöhnlichen Preisverleihung.
Genau, auch zum 30. Jubiläum wurden gestern Abend wieder in 10 Kategorien die satirischen Ig Nobelpreise verliehen.
Welcome to the 30th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony. And now on the count of 10.
Aber in Corona-Zeiten war es eben keine prunkvolle Gala, sondern ein reines Online-Event. Dennoch war die Veranstaltung für alle Teilnehmenden ein großer Spaß, der die Liebe zur Wissenschaft und Forschung weltweit ausdrückt und sich selbst nicht so wichtig nimmt.
Jahrmarkts-Feeling. Wer wurde denn ausgezeichnet eigentlich?
Also in der Kategorie Medizin wurden Ärzte für die Entdeckung einer bislang unbekannten Krankheit geehrt, der Misophonie, also einer heftigen Abneigung gegen Schmatz- und Essengeräusche.
Ich mache jetzt mal keine.
Genau, im Bereich Psychologie ging die Auszeichnung an ein Team, das nachweisen konnte, dass man einen Narzissten an der Stellung seiner Augenbrauen erkennen kann. Und in der Entomologie, also Insektenkunde, gab es eine Ehrung für die Erkenntnis, dass überdurchschnittlich viele Insektenforscher Angst vor Spinnen haben. Wobei der Hinweis nicht fehlen durfte, Spinnen sind ja keine Insekten.
Natürlich nicht. Und auch wenn es so klingt, das sind jetzt keine ausgedachten Ergebnisse. Das ist richtige, echte Wissenschaft.
Ja, das sind wirklich alles reelle Forschungsergebnisse. Da werden Forschende für wissenschaftliche Leistungen geehrt, die Menschen zuerst zum Lachen, dann aber auch zum Nachdenken bringen sollen.
Und das war jetzt noch nicht alles aus der Wissenschaft. Jetzt kommen wir noch zu den restlichen Meldungen.
Menschen haben weiterhin wenig Vertrauen beim Austausch von Genomdaten. Das ist das Ergebnis der bislang größten Umfrage zum Thema Genomforschung und Datenaustausch, die nun von einem Team der Cambridge University durchgeführt wurde. Wie die Forschenden im American Journal of Human Genetics darlegen, hatten sie dazu mehr als 36.000 Menschen in 22 Ländern befragt. Das Ergebnis: Weniger als die Hälfte der Befragten möchte ihre genetischen Informationen für mehr als einen Zweck verwendet wissen. Während 52% der Teilnehmenden ihrer Bereitschaft erklärten, bei Untersuchungen anonym ihre Daten und medizinischen Informationen zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen, wäre nur eine von drei befragten Personen bereit, diese Daten gewinnorientierten Unternehmen wie etwa Pharmafirmen zur Verfügung zu stellen.
Archäologen entdecken frühe Wanderungsbewegungen unserer Vorfahren.
Und zwar in Form von versteinerten Fußabdrücken auf der arabischen Halbinsel, also jener Route zwischen Afrika und Asien, auf der später die ersten Vertreter von Homo sapiens nach Europa kamen. Wie das internationale Forschungsteam im Fachblatt Science Advances schreibt, handelt es sich bei diesen sogenannten Spurenfossilien um 120.000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke am Ufer eines ehemaligen Sees in Saudi-Arabien. Diese Spuren sind die bislang ältesten Zeugnisse unserer Vorfahren in dieser Region. Bei der Ausgrabung des alten Sediments kamen auch hunderte Abdrücke von Elefanten, Kamelen und Pferden zutage. Diese Spuren zeigen, dass diese heute trockene Gegend einst wasserreich und fruchtbar war.
Bioplastik kann auch giftig sein.
Denn auch Kunststoffe aus nachwachsenden und kompostierbaren Rohmaterialien sind hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung nicht weniger bedenklich als erdölbasierte Kunststoffe. Das ist das Ergebnis einer Studie des Frankfurter Instituts für sozialökologische Forschung im Fachblatt Environment International. Die WissenschaftlerInnen hatten Alltagsprodukte aus unterschiedlichen Materialien untersucht. Dabei wiesen sie in 80% der Bio-Kunststoffprodukte potenziell schädliche Chemikalien nach. Der Anteil war demnach genauso hoch wie bei Produkten aus erdölbasiertem Plastik, vor allem in zellstoffbasierten Materialien. Zudem erhielten viele der untersuchten Produkte aus Bioplastik mehr als 1000 verschiedene Chemikalien, einige sogar mehr als 20.000.
Das arktische Meereis ist in diesem Sommer stark geschrumpft.
Und zwar auf die zweitkleinste Sommerfläche seit Beginn der Satellitenmessungen 1979, teilte das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mit. Demnach war die Meereisdecke des Arktischen Ozeans Mitte September nur noch etwa 3,8 Millionen Quadratkilometer groß.
Bienen lassen sich wie Spürhunde auf Sonnenblumen trainieren.
Ein Team der Universität von Buenos Aires hat bei Experimenten Bienen direkt im Stock mit Sonnenblumenduft versetzte Nahrung verabreicht. Dieses gezielte Füttern führte offenbar zu einer Vorliebe der Tiere für Sonnenblumen. Bei Testflügen steuerten diese Bienen primär Sonnenblumenfelder an, auch wenn andere Blütenpflanzen erreichbar waren, notieren die Forschenden im Fachblatt Current Biology. Im Gegensatz zu den Kontrollgruppen wurde in den auf Sonnenblumen geprägten Bienenvölkern deutlich früher und häufiger die Position des Sonnenblumenfeldes beim Schwänzeltanz angezeigt. Diese Duftprägung führte demnach zu einer besseren Bestäubung und zu einem höheren Ertrag der Sonnenblumenfelder.
Das waren die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang. Und wir gucken auf einen schmutzigen Schneeball.
Sternzeit, 18. September, der hellste Komet des letzten Jahrtausends. Kometen gehören zu den unberechenbarsten Himmelserscheinungen, denn sie tauchen meist unvorhergesehen auf und erfüllen zudem nur selten anfängliche Erwartungen im Hinblick auf Helligkeit und Sichtbarkeit. Erst vor ein paar Wochen zog der Komet Neowise die Aufmerksamkeit vieler Sternfreunde auf sich. Im Juli war er vorübergehend sogar die ganze Nacht über zu beobachten. Ursprünglich wurden solche Kometenerscheinungen nach dem jeweiligen Jahr ihres Auftretens benannt. Erst im 19. Jahrhundert bürgerte sich die Praxis ein, Kometen nach ihrem Entdecker zu benennen. Der Komet Neowise wurde Ende März auf Bildern des wiederholt reaktivierten NASA-Infrarotsatelliten gleichen Namens entdeckt. Zumeist aber können sich berühmte und weniger berühmte Sternenforscher, aber auch Liebhaberastronomen mit einer Kometenentdeckung am Himmel verewigen. Heute vor 55 Jahren fanden Kaoru Ikea und Tsutomu Seki, zwei japanische Amateurastronomen, unabhängig voneinander im Sternbild Wasserschlange einen diffusen Lichtfleck, der sich rasch zu einer spektakulären Himmelserscheinung entwickelte. Am 21. Oktober 1965 raste Ikea Seki in einem Abstand von lediglich 450.000 Kilometern an der Sonne vorbei. Dabei wurde er so hell, dass er sogar neben der Sonne am Tageshimmel zu beobachten war. Ein extrem seltenes Himmelsschauspiel. Der Komet Ikea Seki wird nach rund 880 Jahren zur Sonne zurückkehren. Neowise dagegen erst nach mehr als 6,5 Jahrtausenden.
Das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Und am Sonntag schauen wir um diese Uhrzeit auf 30 Jahre Humangenomprojekt. Titel: Eine unglaubliche Reise in den menschlichen Zellkern. In Wissenschaft im Brennpunkt. Vielen Dank fürs Zuhören.